ist ein besonderer Tag im Jahr. Erntedankfeste gab es schon in vorchristlicher Zeit in Nordeuropa, in Israel, in Griechenland, im Römischen Reich. Denn man wusste damals, Ernten sind nicht selbstverständlich. Es gab zwischendurch immer und überall auch Hungersnöte. Seit dem 3. Jahrhundert nach Christus gibt es das Erntedankfest in der römisch-katholischen Kirche. Und nach der Reformation wurde ein spezieller Sonntag dafür eingesetzt, und zwar der Sonntag nach Michaelis. Michaelis ist immer an Ankes Geburtstag, am 29. September, auch am Geburtstag unserer Tochter. Das ist Michaelis. Erzengel Michael stand für die Bewahrung von Menschen auch. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Er gibt Menschen, die Gottesfurcht haben, Schutz. Und seit 1985 gibt es die Empfehlung, in den evangelischen Kirchen immer am 1. Oktober zu feiern. Am 1. Oktobersonntag. Und heute ist der 1. Oktobersonntag und deswegen Erntedankfest. Ich habe heute drei Punkte und drei Bibelworte, die ich ein bisschen beleuchten möchte und aufgreifen. Und der erste Punkt heißt einfach Erntedank. Wofür bist du dankbar? Und ich möchte jetzt einfach nochmal die Gelegenheit geben, auch reinzurufen, auch wenn es nur ein Satz ist oder so. Wenn du so zurückdenkst an dieses Jahr, wofür bist du dankbar? Das ist eine echte Frage. Ich erwarte echte Antworten.
Für gesunde Enkelkind.
Ja, wir sind Großeltern geworden.
Eigene Gesundheit.
Eigene Gesundheit.
Ein unbefristeter Arbeitsvertrag.
Ein unbefristeter Arbeitsvertrag. Neu? Bei dir? 2017. Naja, Gott setzt da eine Frist, aber sonst ist sie unbefristet, ja. Ja, einer der größten Auszahler, ne, der Staat. Ja, bei uns in Höchstadt ist die Wohnung fertig, wo die Lemkes inzwischen drin wohnen. Ja.
Vergebung.
Ja.
Ich denke, da können wir echt sehr dankbar sein, dass unser Haus nach 20 Jahren so offen.
Ja, 20 Jahre Gemeinschaftshaus Deudenbach. Ich habe irgendwo gelesen, ein nicht verbeultes Nummernschild hätten wir da hinlegen können. Hatte ja im Februar den Unfall, wo mir jemand reingefahren ist mit Totalschaden am Auto, aber mir ist nichts passiert. Wir haben in diesem Jahr einen Kirschenbaum gehabt, der hatte nur an einem Ast auf einer Seite Früchte, an den anderen nicht. Und es war genau an der Frostgrenze, die Spitze oben alles ab, die Blüten abgefroren und von der einen Seite, wo der Wind herkam, abgefroren. Aber an einer Seite, die windgeschützter war und mehr unten, da gab es Kirschen. Interessant, ne?
Eine Fülle an Renekloten dieses Jahr. Und tolle Trauben. Ja.
Und Erntedank. Wir können uns immer wieder satt essen. Das finde ich ein großes Vorrecht. Auch durch den internationalen Handel und unseren Wohlstand muss wohl niemand in unserem Land hungern. Welch ein Vorrecht. Zur Zeit von Jesus war das anders. Und in vielen, vielen Ländern dieser Welt ist es bis heute anders. Die meisten Menschen lebten damals von der Hand in den Mund, ohne Vorräte, ohne große Vorräte. Und so erlaubt und gebietet Jesus den Menschen damals und lehrt sie, sie sollen beten, unser tägliches Brot gib uns heute, nur für heute. Das ist eine der Vaterunser-Bitten, übrigens die erste, denn zuvor dreht sich alles um Gott. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Und dann unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist die erste Bitte, das Fundamentale, das Notwendige. Luther sagt dazu gehört auch Kleidung und Nahrung und Essen, so die Primärbedürfnisse zu stillen. Und manchmal sehen wir, dass Hunger was Grausames ist. Aber wir spüren es nicht wirklich. Es wird so schnell von anderen Bildern überlagert. Wenn da in Nachrichten oder im Fernsehen Bilder sind von hungernden Menschen, Kindern, durstleidenden Kindern. Und was noch brutaler ist, das finde ich, wenn da Mütter sind, die ihren Kindern nichts geben können, weil sie nichts haben. Ist grausam. Und da bin ich echt dankbar, dass wir in einem Land leben, wo wir sogar Brot auf Vorrat haben. Ich glaube, viele von uns würden problemlos 2 Wochen überleben, nur mit dem, was an Getränkekästen und so irgendwo rumsteht, an Nudeln und Fertiggerichte und ich weiß nicht was. Gefriertruhe ist da auch oft was zu finden, im Notfall. Noch nie ging es uns so gut wie heute, glaube ich, in unserem Land. Und deswegen können wir sehr dankbar sein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir unseren Dank ausdrücken. Wie drückst du deinen Dank aus? Wir können Dank ausdrücken, indem wir Notleidende unterstützen. Eine Spende an irgendeine Hungerhilfe, an Erdbebenopfer, an Brot für die Welt zum Beispiel. In Prediger 11, Vers 1 heißt: Lass dein Brot übers Wasser fahren, dann wirst du es finden nach langer Zeit. Also schick dein Brot nach Übersee, übers Wasser fahren, und es wird nach langer Zeit ein Segen zurückkommen. Und ich denke da an unsere Dorfpatenschaft in Indien, die wir eingegangen sind, an das Dorf Muti Rewe Olo. Ich habe lang geübt, bis ich das Wort sprechen konnte. Dieses Dorf. Und wenn ihr nachlest in unserem neuen Gemeinschaftsinfo auf Seite 9, da steht drin, was unsere 60 Euro pro Monat, die wir für diese Dorfpatenschaft als Gemeinde spenden, was da bewirkt wurde. Zum Beispiel, eine Witwe konnte erfolgreich ihre Rente beantragen. Die hatte niemand, der ihr den Antrag ausfüllte. Jetzt hat ihr jemand geholfen und sie bekommt Rente und kann sich was zu essen kaufen. 2 Selbsthilfegruppen von Frauen konnten erfolgreich ein Darlehen beantragen, um Kühe zu kaufen und einen Verkaufsstand zu betreiben. Hilfe zur Selbsthilfe. Eine Wasserleitung für das Dorf und ein Wassertank mit elektrischer Pumpe konnte beantragt werden. Und noch manches mehr. Ich lese jetzt nicht alles vor, Seite 9 im neuen Gemeinschaftsinfo. Es muss man wissen, was da passiert. Von läppischen 60 Euro, die wir als ganze Gemeinde geben. Erntedank, wofür bist du dankbar? Und wie drückst du deinen Dank aus Gott gegenüber? Nicht umsonst heißt es in 5. Mose 8, Vers 10, da sagt Gott dem Volk Israel, und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das Land, das er dir gegeben hat. Mach dir das. Wenn du gegessen hast und satt geworden bist, sollst du den Herrn loben für das Land, in dem du wohnen darfst. Mit so einer relativ hohen Sicherheit wie kaum in einem sonstigen Land der Welt. Das war das Erste. Das Zweite, Erntedank, wovon lebst du? Dazu gibt es sicherlich mehrere Antworten. Zum Beispiel von meiner Arbeitsleistung. Mike hat es gerade gesagt, diese Früchte, die wir hier sehen, da steckt ja Mühe dahinter. Oder hinter gebackenem Brot und Nahrungsmittel. Die kommen nicht mühelos zustande. Ich weiß noch, wie ich als Junge, wir standen oft tagelang auf dem Rüben- oder Kartoffelacker, um die zu hacken, von Unkraut zu befreien, damit es wächst, damit ordentlich Fruchtertrag da ist. Es ist mühevoll. Ja, wovon lebst du? Natürlich von der Arbeitsleistung und dem Geld, das ich dafür bekomme. Und das darf man von gesunden, erwachsenen Menschen erwarten, dass sie arbeiten und für ihr Einkommen aufkommen und sich einsetzen dafür. Wovon lebst du? Auch von der Anerkennung und Wertschätzung der Eltern, wenn man ein Kind ist, meines Ehepartners, meines Chefs. Hoffentlich lebt ihr oft davon. Also nicht ich, euer Chef, aber von eurem Chef, wo ihr angestellt seid. Von guter Ernährung leben wir, oder? Nachher, wenn wir zusammensitzen, Sonntagsbraten, ist für mich immer unbegreiflich, die Birgit, die gerade noch mitgesungen hat, die sitzt unten und macht Essen für uns alle. War natürlich schon tagelang beschäftigt, aber so. Ja. Von guter Ernährung für Leib, Seele und Geist leben wir. Unsere Zeit ist ja zum Teil kultig dafür. Vegetarisch und vegan und natürlich ganz gesund und kein Junkfood. Und nicht nur billig und schnell, sondern mit viel Vitamine. Das ist wichtig, gesunde Ernährung für den Körper. Aber womit ernährst du deine Seele und deinen Geist? Die Bibel sagt es ja deutlich und das ist so das Zweite, was mir eingefallen ist. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Munde des Herrn geht. Das steht in 5. Mose 8. Und ich lese uns mal, das ist für mich ein faszinierendes Kapitel, die ersten 3 Verse vor. Und da kommt es dann auch so vor. 5. Mose 8. Da heißt es: Alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, dass ihr danach tut, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land einnehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, war die Losung am 29. September in dieser Woche. Gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern. Gott ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten. Auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund Gottes geht. Die Bibel sagt mit anderen Worten, wir leben vom Brot, von diesem Zeug hier. Und Fisch und Reis und noch andere Sachen, ja, von Nahrungsmitteln, davon leben wir. Aber nicht vom Brot allein, sondern von allem, was Gott gibt, von himmlischer Speise. Davon lebt man wirklich. Was Gott spricht, was er uns zuteil werden lässt, davon leben wir im Letzten und Eigentlichen. Das kann sich wirklich Leben nennen. Und es ist manchmal mit Versuchung verbunden. Übrigens, ich kenne nur eine Bibelstelle, die zweimal an der gleichen Stelle steht, in 4,4, Matthäus 4,4 und Lukas 4,4. Ist jeweils die Versuchungsgeschichte Jesu. Damals hat Gott Israel versucht, 40 Jahre in der Wüste, hat ihnen täglich dieses Manna gegeben vom Himmel. Später wurde Jesus 40 Tage versucht in der Wüste. Und da greift er dieses Wort auf und schleudert Satan entgegen und sagt ihm, es steht schon geschrieben in 5. Mose 8, Vers 3, Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Ernte Dank, wovon lebst du? Und wie sieht das ganz konkret bei dir aus mit diesem Wort Gottes? Welche Fragen darf Gott in dein Leben hineinrichten, wenn du Gottes Wort liest und hörst? In welche Lebensbereiche darf Gott hineinfunken? In den Geldbereich, in den Freizeitbereich, in deine Ess- und Fernsehgewohnheiten, womit du deine Seele fütterst, mit welchen Bildern? Welchen Anspruch darf Gott an dein Leben stellen? Ist Gottes Wort für dich, wenn du es liest, nur eine akrobatische geistliche Denkübung, um was dazuzulernen und über Gott zu philosophieren? Oder ist es dir Speise und Nahrung? Ist ein himmelweiter Unterschied. Ich habe Menschen kennengelernt, die kennen Gottes Wort. Inwendig oder auswendig. Die wissen vieles, was wo steht. Aber Gottes Wort zu essen ist was ganz anderes. Gottes Wort zu verinnerlichen, ist was ganz anderes. Gottes Wort umzusetzen und davon zu leben, vom Wort Gottes, sich danach zu richten, das ist was anderes. Welches Wort hat dich diese Woche getröstet, ermahnt, geleitet, inspiriert, herausgefordert? Wie hast du dich in dieser Woche mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt? Lebst du davon? Wir hatten letzte Woche HGV-Tagung, hatten Thomas Harry zu Gast, der auch in Aufatmen immer wieder schreibt, Bibelschullehrer ist. Und er hat uns erzählt, ein Beispiel aus seinem Leben, wie er das macht. Es ging bei ihm mal in einem Jahr um Geiz und Bitterkeit. Zwei Dinge, die er in seinem Leben bearbeiten und verändern wollte, weil er den Eindruck hatte, dass das Gott will von ihm. Und er hat ein Gebet formuliert und hat dieses Gebet ein Jahr lang jeden Tag gesprochen. Also ein Jahresgebet draus gemacht. Und dann sagte er, er hatte den Eindruck, nach einem Jahr, da hat er sich schon ganz gut gebessert. Aber zur Probe hat er seine Frau, ist mit einer Deutschen verheiratet, gefragt, wie er denn geworden ist auf diesen zwei Gebieten mit dem Geiz und der Bitterkeit und ob er schon mehr Freigiebigkeit gelernt hat. Und sie sagte zu ihm, bete noch ein Jahr weiter. Das ist natürlich hart. Aber sie hatte recht, hat er gesagt. Ernte Dank, wovon lebst du? Und wie sieht das konkret bei dir aus? Ich habe so einen Satz gelesen von einem russischen Dichter, Nikolai Maximowitsch Minsky. Der sagte, von einem guten Wort kann man lange leben. Von einem guten Wort kann man lange leben. Und dieses gute Wort, das kannst du dir oft nicht selber sagen. Es muss dir gesagt werden von jemand anders. So ist das Evangelium von Jesus Christus. Ich weiß noch, wie einer meiner Freunde, ich habe ihn gestern bei einer Beerdigung getroffen, wir waren zusammen in der Realschule, er ist inzwischen Religionslehrer, kurz vor der Rente. Und er sagte mir vor 30 Jahren oder 40 Jahren ungefähr, ist das schon fast her, da sagte er, mich beeindruckt immer wieder das Wort, das Jesus seinen Jüngern gesagt hat, Johannes 6, Vers 63, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und die sind Leben. Und dann fragte Jesus seine Jünger, nachdem er das gesagt hatte, und ihr, wollt ihr auch weggehen, das, was wir gerade gesungen haben in dem Lied? Und Petrus sagt dann, Herr, du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Gottes Worte sind anders und von diesen Worten Gott, Gottes können wir leben. Ich möchte aus einem Lied lesen, das ich textlich eins der besten finde, das es gibt, von Manfred Siebald. Das heißt: Von deinen Worten können wir leben, durch deine Worte weitersehen. Mit deinen Worten können wir sterben und auf dein Wort hin auferstehen. Wo unser Wort oft leicht und leer den Ohren nur geschmeichelt hat, ist dein Wort manchmal hart und schwer und macht doch unsere Herzen satt. Wo unser ganzes Denken hier sich eingesperrt im Kreise dreht, da öffnet uns dein Wort die Tür, durch die dein Geist der Freiheit weht. Wo unser Wort das Leid nicht fasst, wo unser bester Trost nicht hält, da greift dein Wort nach unserer Last und nimmt uns mit in deine Welt. Wo uns das letzte Nichts bedroht, die Starre und die Dunkelheit, da weckt dein Wort uns auf vom Tod, jetzt und am Ende aller Zeit. Von deinen Worten können wir leben, durch deine Worte weitersehen. Mit deinen Worten können wir sterben und auf dein Wort hin auferstehen. Schließlich das dritte: Erntedank. Welche geistliche Ernte wurde eingebracht? Wo ist geistliche Frucht entstanden durch dein Leben? Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter. Wo kamen Menschen zum Glauben? Wo wurde reiner Tisch gemacht? Wo geschah Vergebung? Heute ist ja Erntezeit. Jesus sagte mal: Hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Ich jedenfalls für meinen Teil glaube es nicht, dass die Menschen unserer Tage und unseres Landes grundsätzlich verschlossen sind und die Botschaft des Evangeliums uninteressant wäre und der Wohlstand sie generell daran hindern würde. Ich befürchte vielmehr, dass wir selbst nicht genügend davon überzeugt sind, dass wir es nicht schaffen, oft die Botschaft verständlich für unser Gegenüber rüberzubringen. Ein Wort, das mich schon lange auch beschäftigt, ist aus Amos 8, Vers 11 und 12. Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn ist zu hören. Dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Ich weiß nicht, auf welche Zeit Amos dieses Wort deutet. Er wirkte um 740 vor Christus. Die Andeutung von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten, deutet auf das Verschleppungsgebiet hin, wo die Israeliten, die 10,5 Stämme des Nordreichs, verschleppt wurden nach Assyrien und dann die 1,5 Stämme des Südens, die Juden, nach Babylon verschleppt wurden. Und als sie keinen Tempel mehr hatten, da entstand das, was wir heute Gottesdienst nennen. Unser Gottesdienst ist geprägt, er ist in Babylon in der Gefangenschaft entstanden. Sie hatten keinen Tempel mehr. Gott war nach ihrem Glauben von ihnen gewichen. Sie hatten nur noch eins: Gottes Worte. Und daraus ist Gottesdienst entstanden. Sie haben Woche für Woche und Tag für Tag Gottes Wort gehört. Und davon haben sie gelebt. Geistliche Ernte, sie findet statt, noch ist Gnadenzeit. Dein Hunger und dein Durst können gestillt werden. Wir waren letzten Sonntag Nachmittag bei den Eltern der Freundin unseres Sohnes, das ist ein wenig kompliziert, und haben die kennengelernt. Eine Familie mit 11 Kindern. Die Mutter erzählte uns, sie wollte nie heiraten und sie wollte nie Kinder. Und jetzt hat sie 11. Der Vater sagte, er wollte nie Arzt werden. Und jetzt ist er Arzt. Und dann erzählten sie aus ihrer Jugendzeit, sie waren so wilde 68er in der Hippie-Bewegung drin, auf dem Esoterik-Trip, New Age, Wassermann-Zeitalter. Manche erinnern sich, die 80er Jahre, so waren sie unterwegs. Und dann hörten sie von einem Seminar, das in Paris stattfinden würde. Und sie wollte hin, wo sie kein Geld hatten. Und sie fuhren hin. Und dann war dieses New Age Seminar und Esoterik, und da muss man ja alles Mögliche lesen und philosophieren, unter anderem auch die Offenbarung mussten sie lesen. Und dann sagten sie, und dann trat einer auf in dem Seminar, der ist wohl kürzlich zum Glauben gekommen. Der hat die Bibel genommen, ist durch den Raum gelaufen, hat sie hochgehalten und hat gesagt, Leute, da drin steht die Wahrheit. Das war der Anfang der ernsthaften Auseinandersetzung mit Gottes Wort. Und es hat dann Stück für Stück ihr Leben umgekrempelt, von erzkatholisch zum Glauben an Jesus in dieser Weise. Und es war für mich faszinierend. Und dann, weil die Mutter selber aus geschiedenen Verhältnissen kommt, ihr Vater hatte 3 Studiengänge, er war Musiker, er war Psychologe und er war Arzt auf Teneriffa. Und weil sie selber aus diesen zerrütteten Verhältnissen kam, dachte sie, ich will nie heiraten und ich will nie Kinder. Aber wenn Jesus neu ansetzt im Leben und wenn Jesus Menschen ergreift, dann wird etwas neu im Leben. Und dann werden die alten Bindungen durchgeschnitten. Davon kann man leben. Von deinen Worten können wir leben. Und auf dein Wort hin sterben. Ernte Dank, welche geistliche Ernte wartet? Und was könnte dein Anteil daran sein? Amen.